Hallo, ich bin der Holger. Wir sind dankbar, dass wir mal hier sein dürfen. Wir kennen uns jetzt noch nicht so ganz gut aus in der Gegend. Also wir kommen eigentlich aus München, ich und meine Familie. Da bin ich vor 20 Jahren geboren, also wiedergeboren. Und vor 45 Jahren das erste Mal geboren. Und ich habe heute meine ganze Bande mitgebracht. Ich habe 3 Kinder und eine liebe Frau und wir sind vor 1,5 Jahren nach Taching gezogen, also da, wo du Schlittschuhlaufen warst. Ich glaube, an dem Sonntag hätten wir uns auch begegnen können. Wir haben leider nicht gebetet. Ich habe mir gedacht, das ist eine super Idee. Also hätten wir auch, weil das war wirklich ein herrlicher Tag und eine wunderschöne Situation da auf dem See, Schlittschuhlaufen. Also wir sind irgendwie in der Vorstufe zum Himmel gelandet da. Also, aber ich glaube, im Himmel wird es noch viel schöner. In Tittmoning ist es auch cool. Da sind wir, also Gott hat uns da irgendwie hingeführt. Da sind wir jetzt schon richtig zu Hause, haben ganz viele Freundschaften und fühlen uns da riesig wohl. Und jetzt hat der Philipp mich angerufen, ob ich nicht mal hier vorbeischauen will. Und wir wollten eh schon lange mal herkommen. Und dann sind wir da. Geht der Beamer wieder? Ah ja, genau. Ich habe ein nicht so tolles Thema dabei heute, der Tod. So gleich mal so, nicht so ein schönes Thema. Aber jetzt kommt ja der Frühling und dann nach dem toten Winter kommt dann wieder das Leben. Und hier in dem Vers, Tod, wo ist dein Sieg? Da sehen wir beides vereint, den Tod und die Auferstehung. Herr Jesus, wir wollen dich jetzt einladen zu uns, dass du zu uns redest, zu unseren Herzen, dass du sprichst, dass du lebendig bist und dass du uns zeigst, was der Tod ist und dass du uns zeigst, was das Leben ist, dass du uns zeigst, wer du bist. Amen. Also über den Tod redet man ja nicht so gerne, auch nicht, wenn man älter wird oder vielleicht gerade dann nicht. Das ist jetzt nicht so ein Gesellschaftsthema, auch nicht was, was jetzt gerade in den News kommt oder wo man irgendwelche Sendungen darüber gerade ausführlich sieht, weil das ist auch irgendwie ein ernstes Thema. Und das ist auch ein Thema, das jetzt in meinem Leben schon eingeschlagen hat, wie eine Bombe. Mein Schwager ist vor 8 Jahren gestorben, nachdem er erst 2,5 Jahre mit meiner Schwester verheiratet war und 6 Monate alte Zwillinge hatte, ein Bauer vom Baum erschlagen, ein Erdbeben in unserer Familie, eine Tragödie, die uns bis heute beschäftigt. Vorletztes Jahr ist meine Mutter gestorben und wir haben sie als Familie am Totenbett begleitet. Und es ist doch ein sehr wichtiges und doch sehr zentrales Thema, gerade wenn man mit dem Tod konfrontiert wird, merkt man, dass das einfach etwas ist, was sehr wichtig ist. Etwas, wo man eine Begegnung hat, etwas, wo man eine Berührung hat mit der anderen Welt, mit der unsichtbaren Welt. Darum rede ich darüber mit sehr viel Respekt, weil ich auch da niemanden verletzen will oder zu nahe treten will, aber auf der anderen Seite auch möchte ich die Wahrheit sagen darüber und genauso respektiere ich auch die Wahrheit. Und wir verdrängen diesen Tod aus unserem Leben, der verschwindet. Wir lassen den Tod sterben. Und wir verdrängen nicht nur den Tod, wir verdrängen auch das, was nach dem Leben kommt. Wir verdrängen, was außerhalb von unserer sichtbaren Welt ist. Ja, wir leben in einer Welt ohne Fenster. Wir machen wie Igel uns ein in unsere kleine Welt und können gar nicht mehr und wollen vielleicht auch gar nicht mehr sehen, was da draußen ist. Und wir machen uns selbst ein Bild vom Tod. Wir sagen, ja, da kommen dann die Würmer und dann ist es vorbei. Nach dem Tod kommt nichts. Hoffentlich, weil vielleicht etwas kommt, was mir gar nicht gefällt. So machen wir uns ein Bild vom Tod und nicht nur vom Tod, sondern wir machen uns auch unser eigenes Bild von Gott. Gott ist wie das Universum. Oder manche sagen auch, Gott ist das Universum. So eine unpersönliche, riesige Kraft. Also ich kenne einige Menschen in meinem Bekanntenkreis, die reden mit dem Universum, aber sie lehnen einen persönlichen Gott ab. Wir leben in einer Welt ohne Fenster. Aber unser Leben ist wie ein Auto ohne Fenster. Das ist ja irgendwie nicht so ideal, oder? Also ziemlich gefährliche Angelegenheit. Dann wissen wir gar nicht, wo wir hinfahren. Wir wissen gar nicht, wie wir navigieren sollen. Keine Orientierung. Wir brauchen Fenster. Leider kann jetzt unser Zufall und so wahnsinnig vielen Zuhörer am Telefon das gar nicht sehen. Aber ich habe eine Präsentation. Ich rede auch, glaube ich, sehr bildhaft. Dann könnt ihr euch das auch vorstellen. Es sind ja fast so viele, glaube ich, am Telefon wie hier sitzen. Das ist ja gewaltig. Wir brauchen Fenster. Wir müssen wissen, wo wir hinfahren. Wir müssen rausschauen, weil sonst kommt vielleicht ein Baum, auf den wir drauffahren, ohne es zu merken. Also wenn wir drauffahren, merken wir es wahrscheinlich schon. Wir müssen wissen, was außerhalb von unseren eigenen Gedanken ist, was außerhalb unserer gesellschaftlichen Meinung ist, außerhalb des Konsens, außerhalb des Zeitgeistes, außerhalb dieser ganzen Welt. Damit wir die richtige Richtung einschlagen in unserem Leben, damit wir Orientierung haben. Hey, servus, Arthur, servus. Hier bist du also in der Gemeinde. Das ist der Babyraum da hinten, oder? Ich habe jetzt gerade durch das Fenster geguckt und ich sehe den Arthur. Den kenne ich schon ganz lang. Ja? Wir brauchen Fenster, weil dann sehen wir, was auf der anderen Seite ist. Dann wissen wir Bescheid. Dann wissen wir, mit wem wir reden. Und so schauen wir auch heute zurück durch das große Fenster in die Vergangenheit, wo das Leben herkommt und wo der Tod herkommt und wo das Leben endet und wo der Tod auch endet. Und diese Info bekommen wir aus der Heiligen Schrift. Das ist unser Fenster. Das ist unser Fenster in die Ewigkeit. Das ist unser Fenster zu demjenigen, der alles gemacht hat. Das ist unser Fenster zu dem, der Bescheid weiß über alles, der außerhalb des Universums ist. Also woher kommt der Tod? Denn da durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle starben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. 1. Korinther 15. Also der Tod ist durch Adam gekommen, durch den ersten Menschen ist der Tod in die Schöpfung gekommen. Am Anfang war Adam, der erste Mensch. Und wir glauben, hier, das hat ein Kumpel von mir gezeichnet, ein Illustrator, wir glauben ja an die Schöpfung. Links seht ihr ein Tintenfass, das umfällt und ein schwarzer Klecks entsteht. Das können wir glauben, das ist Zufall, ja, das ist Zufall, wie der Klecks aussieht. Aber auf der rechten Seite sehen wir, da fällt ein kleines Glas um und da kommen Elefanten raus und Schmetterlinge und Wasserfälle und Fische. Das ist kein Zufall, das ist Schöpfung. Gott hat diese Welt geschaffen und er hat Adam geschaffen und durch Adam ist der Tod in unsere Schöpfung gekommen. Und Gott, der Herr, bildete den Menschen Staub vom Acker und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde ein lebendiges Wesen. Also Adam bekommt Leben von Gott. Gott schenkt Leben. Gott ist die Quelle des Lebens und er hat dem Menschen das Leben gegeben. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also Gott macht einen Riesengarten. Und hier am Land sind auch viele Bäume und der schöne See. Und wir können das genießen. Und wir freuen uns daran. Und wir können dafür Gott danken. Und Gott hat das auch alles gemacht, damit wir es genießen können. Da ist im Garten Eden und genauso auch hier, da ist Leben in der Bude. Das Leben kommt von Gott. Und er gibt uns das Leben, dass wir das Leben genießen. 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Also wir haben eine Aufgabe bekommen. Adam bekommt die Aufgabe, dass er bewahrt. Was soll er denn bewahren? Ja, sicher, auch die Schöpfung. Es geht jetzt nicht aber nur darum, dass wir keine Kaugummipapier wegschmeißen. Das ist es auch. Aber was sollen wir denn bewahren? Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du ganz sicher sterben. Also es geht um die Bewahrung des Lebens. Es geht um die Bewahrung des Lebens in einem moralischen Sinn. Dass wir alles, was Gott uns anvertraut hat, dass wir auf das aufpassen, auf das Leben, auf die Beziehungen, aber auch im Fall von Adam auf die Tiere und auf den Garten. Und hier sehen wir das erste Gebot von Gott, beziehungsweise das erste Verbot in der Bibel. Und die damit verbundene Strafe. Und jetzt sehen wir, wie die Schlange ins Spiel kommt. Und die Schlange sprach zu der Frau: Sterben? Ihr werdet gewiss nicht sterben. Jetzt kommt der Feind Gottes, der Feind der Schöpfung und der Feind der Menschen. Und er sagt: Es gibt keine Konsequenzen. Es gibt keinen Tod. Es gibt keine Strafe. Du kannst machen, was du willst. Passt schon. Mach einfach weiter so. Und Eva hört drauf und sie nimmt die Frucht, isst und sie vertraut nicht mehr auf Gott. Und so wird sie von Gott getrennt. Aber sterben sie? Ja und nein. Was ist eigentlich der Tod? Was sind die Auswirkungen des Todes, die wir hier am Anfang des Schöpfungsberichts sehen? Im Vers 7 steht, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Das ist die erste Auswirkung des Todes im Leben von Adam und Eva. Scham. Sie haben sich geschämt. Vers 8, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Sie bekommen ein schlechtes Gewissen und sie verstecken sich. Und im Vers 10 sehen wir, ich fürchte mich. Furcht kommt zum Menschen. Furcht und Angst. Die zusammengefasste erste Auswirkung des Todes ist die innere Trennung zwischen Mensch und Gott. Gott ist nicht mehr in der gleichen Verbindung, wie es vorher mit den Menschen war. Eine vierfache Trennung, Scham, schlechtes Gewissen, Verstecken, Furcht und Angst. Und das ist Tod in der Beziehung zu Gott. Tod ist Trennung von Gott. Jetzt ist der Mensch getrennt von Gott. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er ruft den Menschen. Gott gibt den Menschen nicht auf. Also die erste Auswirkung ist Trennung zwischen Mensch und Gott. Welche Auswirkung bringt der Tod noch mit sich? 1. Mose 3, Vers 16. Zu der Frau sprach er, und jetzt sind wir im Gerichtssaal im Garten Eden, wo Gott die Menschen richtet für das, was sie getan haben. Zu der Frau sprach er, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und hier sehen wir die zweite Auswirkung des Todes. Und die sehen wir in der Art des Sündenfalls, wie der Sündenfall geschehen ist. Die Frau hörte auf die Schlange. Und sie hat ihre Vertrauensbeziehung zu Gott verlassen, hat selber entschieden, was sie tut und hat nicht mehr Gott gefragt. Sie hat aber auch ihre Vertrauensbeziehung zu ihrem Mann verlassen. Und sie hat auch ihn nicht gefragt, was sie tun soll. Und sie hat selbst entschieden, was sie machen möchte. Sie hat sich nicht mit ihm abgestimmt und vorher mal gefragt, hey Adam, wie ist das eigentlich mit der Frucht da? Kann ich die schon nehmen? Sie hat es einfach gemacht. Und so konnte Adam auch seiner Verantwortung nicht gerecht werden. Und so hat sie an Gott und am Mann vorbei, hat sie sich selbst zum Herrn gemacht. Und das war ihre innere Trennung von ihrem Mann. Also die zweite Auswirkung des Todes ist Trennung zwischen Mann und Frau. Und wir sehen das hier im Kontext der Strafe. Also Gott lässt zu, dass diese innere Unordnung in die DNA der Ehe mit hineingegeben wird. Ab diesem Zeitpunkt ist dieses Chaos in die Ehe vorprogrammiert. Für alle Menschen auf dieser Erde. Der Tod ist im Topf der Ehe. Daher kommt auch diese immens hohe Scheidungsrate in Amerika, über 50%. Wir schauen auch nicht viel besser aus. Auch die christlichen Ehen werden geschieden. Und auch da, wenn wir nicht aufpassen, kommt der Tod wieder zurück. Die Trennung zwischen Mann und Frau, die Trennung zu anderen Menschen. Also die erste Auswirkung des Todes war Trennung zwischen Gott und Menschen und die zweite Auswirkung war Trennung zwischen den Menschen. Viel Trennung. Tod ist Trennung. 1. Mose 3, Vers 22. Und Gott, der Herr, sprach, dass er nicht seine Hand ausstrecke vom Baum des Lebens, nehme und esse und ewig lebe. Jetzt zur dritten Auswirkung des Todes. Wir sehen hier den Baum des Lebens, der im Garten war, und Adam und Eva konnten jederzeit zu diesem Baum des Lebens hingehen. Und dieser Baum des Lebens, der spendete Leben. Wie, das wissen wir nicht. Das wollen die Wissenschaftler heute gern rausfinden. Die versuchen das irgendwie nachzustellen, damit wir ewiges Leben kriegen. Vielleicht war da eine Frucht, die das Leben verlängert konnte oder so. Ich glaube, ich will die gar nicht essen. Aber die gab es da, das Leben. Und Gott trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Die dritte Auswirkung des Todes ist Trennung vom Leben. Aber Adam lebt hier doch noch. Also es gibt irgendwie ein Leben ohne Leben. Ja, weil es ein Leben gibt, das mehr ist als das Leben, das alle Menschen haben. Es gibt ein Leben in Fülle. Es gibt ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Es gibt ein Leben mit ungetrübten Beziehungen. Ein Leben, wie Gott es eigentlich geplant hatte. Aber davon ist der Mensch jetzt getrennt und der Tod zieht ein. Und so bekommt der Mensch die Folgen der Sünde zu spüren. Sünde bringt Tod und Tod bringt Trennung. Trennung von Gott, Trennung vom Menschen und Trennung vom Leben. Kein schönes Leben. Kein lebenswertes Leben. Aber, und hier eine Prophetie aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose, das bis heute reicht, bis in die Zukunft reicht, das bis ans Kreuz von Golgatha reicht und sagt, was passieren wird. 1. Mose 3, Vers 14. Und Gott, der Herr, sprach zu der Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Also wir sehen hier die Schlange und das Gericht für die Schlange, das in der Zukunft liegt. Und wir sehen, dass Gott hier sagt, es wird eine Frau kommen und die wird einen Samen hervorbringen. Normalerweise bringt der Mann den Samen hervor und so entsteht die Zeugung. Aber hier lesen wir von einer Frau, die einen Samen hervorbringt, ohne einen Mann. Wer könnte das sein? Das ist die Jungfrauengeburt der Maria, die hier prophezeit wird. Und er sagt, dass dieser Same, also der aus ihr hervorgehende Mensch, und das ist Jesus, der wird dir, der Schlange, den Kopf zermalmen. Und wenn ich jemanden den Kopf zermalme, dann ist er tot, Brei. Da kann man nicht mehr weiterleben. Aber wenn ich jemanden, du wirst ihm die Ferse zermalmen, wenn ich jemand die Ferse zermalme, dann lebt er irgendwie noch. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, und er ist wirklich gestorben, wurde ihm die Ferse durchbohrt. Und er ist gestorben für unsere Sünden. Aber dadurch, dass er auferstanden ist, und das ist ja angedeutet, dass er eben nur die Ferse zermalmt wird, konnte er ihn nicht letztendlich besiegen. Aber er, der Teufel und damit der Tod, wurde am Kreuz von Golgatha besiegt. Der Tod wird besiegt werden. Und diese schwarze Trennung, die wird durch das Licht aufgehoben. Und deswegen lesen wir in 1. Korinther 15, 55 bis 56, wo, o Tod, ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Was ist dieser Stachel des Todes? Ich habe das mal versucht hier zu illustrieren. In diesem Stachel, da ist die Sünde drin. In dem Stachel, da ist die Trennung von Gott drinnen. Da ist die Trennung von den Menschen drin. Da ist die Trennung vom Leben drin. Das ist alles in diesem Stachel. Und Jesus nimmt diesen Stachel am Kreuz auf sich in sein Herz. Und dieser Stachel bohrt sich in sein Herz und dieser Stachel tötet ihn. Die Sünde tötet ihn. Die Trennung kommt in ihn hinein. Wir haben es vorhin gehört. Oh Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Strafe, die ganze Sünde und der Zorn Gottes, alles wird ins Herz von Jesus reingebohrt und er stirbt für uns stellvertretend, damit wir genau das nicht mehr ertragen müssen. Damit wir nicht mehr von Gott getrennt sind. Damit wir vereint sind. Und dass wir Leben haben. Darum ist er gestorben. Jesus will uns frei machen von den Folgen des Todes. Und dass wir auch keine Angst mehr haben vor dem Tod. Gott aber weist seine Liebe zu uns daran, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus gibt uns dieses verlorene Leben zurück. Er bringt das Leben in meine Beziehung zum Vater zurück und er bringt das Leben in meine Beziehung zu meiner Frau und zu allen Menschen zurück. Weil er selbst ist das Leben. Und durch ihn bekommen wir das ewige Leben. Und zwar das ewige Leben in Länge und in Tiefe. Das enge, ewige Leben in der zeitlichen Dimension, weil es nicht mehr aufhört und das ewige Leben hat schon begonnen. In dem Moment, wo ich an Jesus glaube und ich von neuem geboren werde, vor 20 Jahren in meinem Fall, hat für mich das ewige Leben begonnen. Ich lebe ewig. Aber das ewige Leben hat noch eine andere Dimension und zwar eine Tiefe, ein Reichtum, eine Tiefe, eine Tiefgründigkeit, eine Tiefe in Gott, eine Qualität von Leben. So wie Gott es eigentlich geplant hat. Warum hat Gott das überhaupt alles zugelassen? dass der Tod in die Welt kommt. Warum müssen wir das erleiden? Warum hat er die Trennung von Mensch und Gott zugelassen und die Trennung zwischen den Menschen und den Tod und den Hass? Und ja, damit wir das Leben suchen. Damit wir zu ihm zurückkommen. Und dieses Leid, das wirkt wie ein Magnet zurück zu Gott. Wir wollen keinen Tod. Wir wollen kein Leben ohne Leben. Wir wollen keinen Stress in der Ehe und wir wollen auch nicht, dass irgendwas fehlt in unserem Leben, aber wir merken das, was fehlt. Wir wollen Frieden und den gibt es bei Gott. Wir merken das, was nicht stimmt. Wir sehnen uns nach diesem Leben und wir merken, dass wir uns das nicht selbst geben können. Wir versuchen es, auch als Christen immer noch, immer wieder. Versuchen, indem wir irgendwas kaufen. Mehr kaufen, kaufen. Oder wir wollen reisen und diese Situation im Paradies irgendwie wiederherstellen. Oder wir arbeiten wie blöd und versuchen darüber irgendwie alles wieder gut zu machen. Oder wie in meinem Fall Drogen. Oder Fernsehen, glotzen und dann irgendwie viel erleben. Aber das ist nicht Leben. Nicht das Leben. Das können wir uns selbst nicht geben. Das gibt es nur bei Gott. Und wir können uns das auch nicht bei anderen Menschen holen. Manchmal versuchen wir das in unserem Ehepartner zu finden und bauen letztlich auf ihn auf und versuchen von ihm dieses Leben zu bekommen. Aber das ist auch ein Trugschluss und wir setzen dann unseren Ehepartner so unter Druck, dass er zerquetscht wird. Oder noch schlimmer von den Kindern. Das ist nicht den anderen Menschen. Ewiges Leben gibt es nur beim ewigen Gott. Wir merken, dass wir getrennt sind von Gott, aber Gott lädt uns ein, zu ihm zurückzukommen. Das ist der Anfang. So ist der Tod in die Welt gekommen. So ist der Tod zu dir und zu mir gekommen. Das war der Anfang der Geschichte. Und jetzt schauen wir uns das Ende der Geschichte an. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit, nicht die Unvergänglichkeit. Fleisch und Blut, das haben wir alle, reichlich. Heute Morgen habe ich ein Hemd angezogen, wollte ich angezogen, das ich schon länger nicht mehr anhatte und ich hatte eine Menge Fleisch und Blut. Ich habe dann ein anderes Hemd angezogen. Aber mit diesem Fleisch und Blut werden wir in dieses Reich Gottes nicht reinkommen. In diesem Reich Gottes, da ist Gott und das ewige Leben, aber so wie wir jetzt sind, kommen wir da nicht hin. 1. Korinther 15, Vers 52, und die Toten werden auferstehen, unvergänglich, und wir werden verwandelt werden. Alle Toten werden auferstehen. Und wir, die Kinder Gottes, werden verwandelt werden. Wir werden einen neuen Leib bekommen, und der wird uns recht machen, der wird uns in die Lage versetzen, dass wir in das Reich Gottes gehen können. Denn so wie wir jetzt sind, funktioniert das nicht, da können wir da nicht hinkommen. 1. Korinther 15, 54, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod im Sieg. Diese vollkommene, ganzheitliche Verschlingung des Todes, die wird erst noch kommen, weil der Tod, den gibt es ja noch. Wir werden ja noch sterben, außer der Herr kommt vorher, bald, vielleicht erleben wir das ja. Wäre super. Aber jetzt ist der Tod noch da. Dann wird der Tod mit all seinen Folgen beseitigt werden. Offenbarung 21, 10 bis 11. Und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallner Jaspisstein. Wir sehen eine herrliche Stadt und einen herrlichen Gott, und dafür brauchen wir einen herrlichen Leib, einen verherrlichten Leib. Den kriegen wir erst noch. Aber den kriegen wir auf jeden Fall. Und das wird, glaube ich, ziemlich abgefahren. Also Jesus konnte beamen und er konnte durch Wände gehen, und aber irgendwie trotzdem essen. Also irgendwie wird das ganz spannend, was da noch kommt. So ganz genau wissen wir es nicht, aber ich glaube, das wird eine andere Dimension, dieser Leib. Und dann können wir auch in diese herrliche Stadt reingehen, weil sonst würden wir verglühen, so wie wenn wir zur Sonne, glaube ich, fliegen. So würde das sonst sein, da würden wir einfach... Offenbarung 19,7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Wir werden anbeten, wir werden mit ihm jubeln, wir werden eine Riesenparty im Himmel feiern. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Also seit 2000 Jahren baut unser Herr unsere Wohnungen da oben. Für diese Schöpfung, für die ganze Erde hat er 6 Tage gebraucht, am 7. hat er geruht. Was wird das für eine fette Wohnung sein? Also wir wohnen ja jetzt seit 1,5 Jahren im neuen Haus und dann renovierst du da und dann machst du hier neue Fenster, neue Türen und so, machst irgendwie schön. Man denkt dann auch viel an die Wohnung, aber wie viel denkst du eigentlich an deine Wohnung im Himmel? Denkst du da manchmal dran? Also ich denke da schon manchmal dran, trotzdem, dass ich jetzt auch viel an mein Haus hier denke. Ich habe dann so gedacht, so, also der Herr wird das bestimmt super krass machen, weil, also ich meine, der ist viel schlauer wie ich und der kann viel mehr und so und 2000 Jahre, so, wow, also, aber Herr, kann ich dir trotzdem noch so eine kleine Idee von mir auch? Habe ich so gebetet. Also ich hätte gerne in einem Zimmer so eine Wand und da kann man dann so, da ist so ein Drehrad und wenn ich da drehe, dann kommen so Palmen und Meer und dann sehe ich so die Pyramide oder irgendwelche Berge und dann kann ich so da reingehen. Das habe ich mir gewünscht. Ich weiß nicht, ob er das macht. Aber das wird herrlich. Unvorstellbar. Vielleicht ist es dann total albern, was ich mir da so vorstelle. Aber oder meine Schwiegermama, die hat sich dann, sie hat gesagt, Herr, bitte schenk, dass ich ganz wunderbar singen kann. Und vielleicht können wir dann, wahrscheinlich können wir dann alle singen, weil es wird dann wahrscheinlich so herrlich sein. Also das ist was Schönes, wo wir drüber nachdenken können. Offenbarung 21, 3 bis 4. Und er wird bei ihnen wohnen und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Das haben wir heute auch schon im Gebet gehört. Wunderschön. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Der Tod in unseren Gliedern und die Schmerzen. Und es wird alles nicht mehr sein. Aber das Entscheidende ist nicht das, sondern das Entscheidende ist er. Das Entscheidende ist er, dass wir mit ihm sichtbar zusammen sein werden, mit unserem Herrn. Weil er ist das Leben. Seine Gegenwart ist das, worauf es ankommt. Der Tod wird nicht mehr sein und das ist das endgültige Ende des Todes. Aber nur für diejenigen, die zurück zu Gott gekommen sind. Und die anderen? Das müssen wir uns auch anschauen. Dieses Fenster müssen wir auch aufmachen. Das ist nicht schön, was wir da sehen. Aber wir müssen es sehen, weil sonst sehen wir den Baum nicht, auf den wir vielleicht drauf fahren. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen. Die einen zu ewigem Leben und die anderen zu ewiger Schande und Schmach. Also das ist das, wo wir nicht hinwollen. Aber es ist eine Entscheidung. Und das Gute ist, wir müssen nicht gegen diesen Baum fahren. Wir dürfen uns entscheiden. Es ist deine Entscheidung. Jeder Mensch, der geboren wird, kommt getrennt von Gott zur Welt. Aber wir dürfen entscheiden, ob wir zurück in die Gemeinschaft mit Gott wollen, diese Trennung überwinden durch den Tod von Jesus Christus, diese Brücke. Und ob wir in der Ewigkeit mit ihm sein wollen. Das ist dann das Happy End. Das Gute ist, wir können uns das selber aussuchen. Aber es gibt auch ein nicht so schönes Ende. Hebräer 9,27: Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Entweder sind wir bei Gott und haben das Leben, die Beziehung zu Gott, die Beziehung miteinander, das ewige Leben, oder wir haben das nicht angenommen oder ausgeblendet, die Rollos zugezogen, Vorhänge zu, Schotten dicht, ich lebe auf meine eigene Faust und ich will nicht bei Gott sein, okay, dann wirst du genau das bekommen. Du wirst nicht bei Gott sein. Gott ist ein Gentleman. In der Hölle gibt es nur Freiwillige und im Himmel auch. Die Realität ist, danach kommt ein Gericht. Matthäus 25, 41, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Die Hölle ist nicht für Menschen gemacht. Die Menschen, die hier gestorben sind, die leben irgendwie immer noch. Und das ist der zweite Tod. Ich will eigentlich gar nicht sagen, dass sie immer noch leben. Ich würde eher sagen, sie existieren noch. Der Mensch existiert ewig. Entweder mit Gott, dann nennt man das ewiges Leben, oder ohne Gott, dann ist es ewiges Gericht. Und darüber wird nie gesprochen. Oder sehr selten. Das wollen wir nicht hören. Das ertragen wir nicht. Da machen wir die Schotten dicht. Und darum leben wir in einer Welt ohne Fenster. Darum ist es auch manchmal so schwer, mit Menschen über den Glauben zu sprechen, weil sie sich alle möglichen Taktiken und Strategien überlegt, wie sie um diese Wahrheit herumkommen. Und sie haben Zäune gebaut und Mauern und Festungen und Gräben, damit du ja nicht mit ihnen dorthin gehst. Aber wir müssen dorthin. Wir müssen mit den Menschen dorthin. Wir müssen über dieses Thema sprechen, weil es die Wahrheit ist und weil es da draußen ist. Wir wollen den Baum, auf den wir mit 180 km/h drauf zufahren, einfach nicht sehen. Es ist wichtig, dass wir große Fenster haben, so wie ihr. Ihr habt Riesenfenster. Es ist gewaltig. Wir müssen wissen, wo wir im Leben hinsteuern. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Und so bin ich am Bett meiner sterbenden Mutter gesessen. Weil die war nicht gläubig. Mit dem Bewusstsein, wo ihre Reise hingeht. Und das ist schrecklich. Wir haben gebetet und die Emmy hat noch mit ihr geredet am Schluss und irgendwie hat sie da nochmal so einen Hoffnungsschimmer. Wir wissen nicht, wo sie ist, aber in ihrer Lebenszeit hat sie Jesus klar abgelehnt. Und darum sage ich es euch. Also wir haben gesehen, wo der Tod herkommt, durch die Sünde, ist er in die Welt gekommen. Wir sind getrennt von Gott, wir sind getrennt von Menschen, wir sind getrennt vom Leben. Jesus bietet uns am Kreuz den Weg an, zurück zu Gott, zurück zu den Menschen, zurück zum Leben. Du entscheidest über dein Ende. Wo willst du die Ewigkeit verbringen? Mit Gott oder ohne Gott? Willst du dir weiterhin selbst dein eigenes Bild von Gott machen, dein eigenes Bild vom Tod und was danach kommt? Wo steuerst du dein Leben hin? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir können den Sieg über den Tod jetzt in Anspruch nehmen. Jesus Christus hat den Tod besiegt und er bietet dir den Sieg an. Daher, meine geliebten Brüder, 1. Korinther 15, 58, daher, meine geliebten Brüder, jetzt geht es darum, wie wir als Christen mit diesem Wissen umgehen und mit dem, was wir alles bekommen haben. Seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist in dem Herrn. Welche Auswirkungen hat es jetzt auf dich, der du den Sieg schon angenommen hast, der du ein Siegertyp bist? Wie beeinflusst das deine Lebensperspektive? Wie kannst du fest sein, überströmend, unerschütterlich, überströmend im Werk des Herrn? Vielleicht so? Wir sehen den Prediger, wie er sich den Hals aus dem Leib schreit, geht hin zu deinem Völker. Und unten so das Schild Go am Rednerpult. Und da sitzen zwei Damen und die sind wortwörtlich fest verwurzelt. Das haben wir heute auch schon gesungen. Ganz fest verwurzelt. Aber ich weiß nicht, ob wir so verwurzelt sein sollen, dass wir uns quasi gar keinen Millimeter bewegen mehr. Ist irgendwie nicht so. Das verwurzelt, was da, glaube ich, gemeint ist. Fest, das bezieht sich vielleicht eher auf, dass wir fest auf der Spur bleiben. Dass wir uns nicht ablenken lassen. Durch nichts und niemanden. Dass wir eine Ewigkeit vor uns haben, dass wir das Ziel vor Augen haben, mit einem verherrlichten Leib mal zu leben, in einer herrlichen Stadt, bei einem herrlichen Gott. Dass wir daran denken und daran uns ausrichten, darauf zufahren in unserem Leben. Dass wir auch uns bewusst sind, wo wir herkommen, aus der ewigen Verlorenheit. Aus der Trennung von Gott, aus der Trennung von Menschen und aus der Trennung vom Leben. Weil das macht uns dankbar. Und dass wir jetzt dieses ewige Leben, das wir bekommen haben, in der Fülle und im Reichtum und in der Kraft, dass wir das einsetzen, egal wie es uns geht, sondern dass wir es einsetzen für den Herrn und für andere Menschen. Das ist das erste und das zweite Gebot, das steckt da drin. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind die zwei Trennungen, die da aufgelöst werden und die Auflösung der Trennung Wirklichkeit wird, dass wir Gott lieben und die Menschen. Wir sollen dieses Leben einsetzen für Gott und für die Menschen. Die Menschen, die uns Gott an den Weg gestellt hat, zur Seite gestellt hat, unsere Familie, unsere Kollegen, unsere Freunde, unsere Gemeinde. Und dass wir fest auf dieser Spur bleiben und dieses ewige Leben einsetzen, weil es sich lohnt. Es lohnt sich, weil wir bekommen ein ewiges Erbe. Natürlich passiert es, dass wir vom Kurs abkommen, dass wir mal irgendwo in die falsche Richtung gucken, von uns von anderen Dingen beeinflussen lassen, die vielleicht auch wichtig sind, dass wir wieder Angst vor dem Tod bekommen. Gerade in dieser Zeit kommt das ganz neu in unser Leben zurück durch eine tödliche Krankheit. Aber bestimmt das mein Leben? Bestimmt das meine Beziehung zu Gott? Bestimmt das meine Beziehung zu meinen Geschwistern? Nein. Wir wollen uns an alle Regeln halten. Aber ich will mich nicht davon beherrschen lassen. Ich will mich von nichts mehr anderem beherrschen lassen als vom Heiligen Geist. Und ich will mich durch nichts von Gott trennen lassen mehr. Und ich will mich durch nichts mehr von meinen Menschen trennen lassen. Weil dafür hat Jesus einen viel zu hohen Preis bezahlt. Ich will mich durch nichts mehr vom Leben und dieser Tiefe des Lebens, von dieser Quelle des Lebens, von der Kraft des Lebens trennen lassen. Genau dafür hat Jesus sein Leben gegeben, dass ich nicht getrennt bin. Und wir sollten auch nichts in unser Leben kommen lassen, was uns trennt. Vielleicht sollten wir eher so unterwegs sein. Wir sehen einen Haufen Schafe, so müde Schafe, die alle in eine Richtung gehen, und ein Schaf reißt die Hände in die Luft, hat so eine Gitarre um den Hals und schreit Jesus und freut sich und singt, ich glaube, Lobpreislieder oder so. So sollen wir unterwegs sein. Das ist auffällig, ich weiß, aber Jesus war jetzt auch nicht so unauffällig. Wir dürfen auffallen, und ich glaube, wir werden auffallen. Ein Christ wird immer auffallen in seiner Umgebung, weil wir einfach anders sind. Wir sind anders. Wir jubeln. Nicht immer, ist klar, aber wir haben einen Grund zu echter Freude. Vorfreude auf den Himmel. Und die dürfen andere spüren. Das darf eine Auswirkung in uns werden. Und danach dürfen wir auch ringen. Danach dürfen wir suchen, wenn wir es nicht haben. Dann dürfen wir danach suchen, weil Gott möchte uns das geben. Er möchte, dass wir ein verändertes Leben haben. Er möchte, dass wir überströmend sind im Werk des Herrn. Wir haben auch nicht immer Kraft dazu. Und wir können auch nicht immer. Und wir fühlen uns nicht immer. Und uns geht es auch mal schlecht. Aber du kennst dein Werk. Du weißt es. Deine Arbeit, deinen Dienst, deine Aufgabe, darin sollst du überströmend sein, weil du verbunden bist mit dieser Kraftquelle, mit Jesus, mit dem ewigen Leben. Und wenn du diese Kraft nicht hast, dann geh zu Jesus und hol sie dir. Er gibt sie dir. Und wir machen diesen überströmenden Dienst aus Liebe, aus Dankbarkeit und aus Fröhlichkeit, aus Vorfreude auf den Himmel und auf unser ewiges Zusammensein mit dem Herrn. Amen.